Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir feiern heute ja das Osterfest, obwohl nein, wir feiern nicht das Osterfest. Müssen wir schon konkreter fassen oder genauer fassen. Wir feiern nicht das Osterfest, sondern wir feiern das Auferstehungsfest. Wir feiern das Auferstehungsfest Jesu Christi. Oder wie es Paulus sagt, nun ist Christus auferstanden von den Toten. Und dann fügt er noch hinzu, als Erster unter denen, die entschlafen sind. Und ich finde das Wort als Erster so schön. Das heißt, wenn Christus als Erster auferstanden ist, dann gibt es doch auch einen Zweiten, einen Dritten, einen Vierten, einen Fünften, einen Hundertsten, einen Tausendsten, einen Millionsten. Wir werden alle, so wie Jesus Christus, wenn wir mit ihm leben und ihm nachfolgen, einmal auferstehen in ein neues Leben unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde. Da dürfen wir gespannt sein, wie das werden wird. Aber wenn Christus als Erster auferstanden ist von den Toten, heißt es, dass wir ebenso auferstehen werden. Wir feiern heute also dieses wunderbare Auferstehungsfest Jesu Christi. Und ich möchte uns mit hineinnehmen am Ostersonntag. Wir haben hier so eine Reihe gehabt von Palmsonntag über Gründonnerstag, Karfreitag und jetzt auch Ostersonntag. Und ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen, dass wir uns mal neu Gedanken machen, was wir Christen an Christus haben. Das soll heute Morgen unser Thema sein. Was haben wir Christen an Jesus Christus? Und ich möchte mit uns zunächst einmal die Ereignisse lesen, wie sie uns im Markus-Evangelium Kapitel 16 berichtet werden, wie die Auferstehung dort berichtet wird. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Und als der Sabbat vergangen war, lesen wir, kaufte Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salomo, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn, mit ihnen ist Jesus Christus gemeint, zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Also erstmal müssen wir festhalten, nach diesem Bericht ist von Osterfreude wenig zu spüren. Oder habt ihr in diesen ganzen Versen beim Hören irgendetwas von Osterfreude festgestellt, ihr Lieben? Da ist von Osterfreude überhaupt keine Rede, kein Empfinden, kein Gespür. Da geht es nur um Osterfurcht. Nehmt den letzten Satz nochmal. Die drei Frauen flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Zuallererst also österliches Entsetzen. Keine Osterfreude, sondern Osterfurcht. Diese drei Frauen wissen noch nicht, was sie an Christus haben und was hier geschehen ist mit dieser Auferstehung. Wissen wir noch, was wir an Jesus Christus haben? Ich habe gestaunt, die Süddeutsche Zeitung rüttelt auf, wenn sie kurz vor Ostern schreibt, ist schon einige Jahre her. Und sie schreibt, dort heißt es, wenn, Zitat, wenn der Satz Jesus lebt, wirklich geglaubt würde. Wenn der Satz Jesus lebt, also wirklich geglaubt würde, und damit sind natürlich wir gefragt, nicht Sie, dann müssten den Christen eigentlich Flügel wachsen, die Gemeinden müssten vor Kraft strotzen, ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und jedem ins Ohr brüllen, Gott lebt, Jesus lebt, wirklich erlebt. Stattdessen stehen sie aber mit allen anderen im Stau auf der Autobahn. Ungeachtet dessen, wie euer österliches Urlaubsverhalten aussieht, im Stau stehen heute nur die anderen, denn ihr seid ja hier. Aber das lässt uns doch neu aufhorchen, oder? wir Christen müssten vor lauter Osterfreude Flügel bekommen. Wir müssten nur so strotzen vor Kraft und die Freude müsste übersprudeln und wir müssten den Menschen es ins Ohr brüllen. Jesus lebt. Wir Christen müssten. Aber stattdessen habe ich mich gefragt, stehe ich vielleicht auch in einem österlichen Stau? Osterstau nicht auf der Autobahn, aber vielleicht in meiner Glaubensbahn, in meiner geistlichen Lebensbahn, in einer Art Osterstau, wo es nicht mehr so recht vorwärts geht und zurück auch nicht. Darf ich mal so ganz persönlich oder unverblümt fragen? Bei den Frauen damals am Grab war der erste Impuls Osterfurcht. Aber verdrängt uns bei uns vielleicht Osterfurcht, ist vielleicht bei uns verdrängt durch einen Osterstau, wo die Freude an Ostern nicht sich so recht einstellen will. Und dann stehe ich vielleicht im Osterstau der Enttäuschung. Ach komm, wir Christen, wir leben auch seit Ostern auch nicht groß anders als die anderen. Wir reden manchmal anders, aber verhalten. Oder stehe ich im Osterstau der Langeweile? Ja, die Freude an Jesus, wenn ich ganz ehrlich bin, das hat sich merklich abgekühlt. Über all die Jahre, die ich jetzt so mit ihm unterwegs bin und nach all dem, was man so auch viel Positives, aber auch Ansonstiges mitbekommen hat. Früher mal, aber nun. Oder ist es der Osterstau des Zweifels? Jesus lebt und dann sagt ihr Christen auch noch, er soll leibhaftig leben. Also nicht nur in den Köpfen, in den Gedanken der Jünger irgendwie leben, sondern er soll leibhaftig, das heißt ein neuer Leib soll an ihm haften. Also ihr Lieben, das kann ich mir nicht vorstellen, das kriege ich in meinem Kopf nicht unter die Füße. Oder ist es der Osterstau der Gleichgültigkeit? Ja, aber was soll das? Ein schönes Ereignis, eine tolle Geschichte für Kinder vor 2000 Jahren. Aber das reißt doch heute mich als postmoderner Mensch mit den heutigen Herausforderungen nicht mehr groß vom Hocker. Osterstau. Der kann ganz vielfältig aussehen, ganz persönlich zugeschnitten sein. Aber eines haben wir dann gemeinsam, so unterschiedlich der Osterstau vielleicht sein mag. Nämlich die Tatsache ist uns allen gemeinsam, dass wir nicht mehr so recht spüren und erleben und wissen, was wir Christen an Christus haben. Ich glaube, wenn wir wieder neu erfahren und erleben und Zugang in unserem Herzen finden, was wir an Christus haben, dann löst sich so mancher Osterstau auf. Und aus Osterstau wird Osterfreude oder aus Osterfurcht wird wie bei diesen Frauen und bei den Jüngern dann Osterfreude. Ich möchte uns mit hineinnehmen in den jetzigen Predigttext. Wir lesen einfach das Markus-Evangelium weiter, die Verse 9 bis 20. Und hier bekommen wir Aufschluss darüber, was wir Christen an Christus haben. Aber ich muss eine Vorbemerkung machen, bevor wir da, lässt man noch nicht, weil ich muss erst noch eine Vorbemerkung machen. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, wenn man über Markus, den Markus-Schluss predigt. Nämlich, erfahrene Bibelleser unter uns gibt es ja und auch wir Pastoren und Theologen und wir Prediger, wir müssen es ehrlicherweise bezeugen, der Schluss des Markus-Evangeliums gehört im Grunde zu den großen Rätseln der geschichtlichen Bibelforschung. Mein Kollege, der Erich Schellenberg, hat am Karfreitag hiervon berichtet, wie gut die Bibel überliefert ist. Und wir können wirklich sagen, wir haben zu 98% oder fast zu 99% haben wir eine große Sicherheit, dass wir den Text haben, der auch dem Ursprungstext entspricht. Durch die vielen Abschriften und Funde und so weiter. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo man es nicht weiß. Und da gehört dieser Markus-Schluss dazu. Und ich habe uns heute trotzdem als Predigttext gewählt. In den ältesten gefundenen Handschriften gibt es keinen abschließenden Verse für das Markus-Evangelium. Und auf den Punkt gebracht könnten wir sagen, wie das Markus-Evangelium ursprünglich geendet hat, das wissen nur zwei Personen. Und wisst ihr wer? Natürlich Gott selbst zum einen und natürlich der Markus, der es geschrieben hat, nicht? Die zwei wissen es. Und auch die Frage, warum der Schluss fehlt, muss an dieser Stelle auch offen bleiben. Aber durchgesetzt hat sich im Laufe der Bibelforschung diese Erkenntnis, dass die jetzigen Verse, die wir gleich lesen, am ehesten den sogenannten Markus-Schluss bilden. Und wenn man dann jetzt noch die Inhalte von dem Markusschluss vergleicht mit den anderen Inhalten im Neuen Testament oder Parallelstellen, dann kann man sagen, ich habe ein Zitat eines Bibelforschers, ob unecht oder echt, dieser Markusschluss ist wie Gottes Wort, nehmen wir ihn also beim Wort. Und so wollen wir es heute Morgen mal halten. Okay? Aber ehrlicherweise sagen, dass es nicht wirklich gesichert ist, ob das der offizielle Markusschluss ist dieses Evangeliums. Aber so wollen wir es jetzt mal miteinander halten. Und es ist ein wunderbares Bibelwort, das uns zeigt, was wir Christen an Christus haben. Und jetzt steigen wir mal miteinander ein. Und ein erster Impuls bei den ersten Versen. Jesus lebt unsere Hoffnung. Als aber Jesus auferstanden war, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Maria ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Ein Taxifahrer wurde einmal gefragt bei einer Umfrage auf den Straßen in der Osterzeit, ob er an die Auferstehung Jesu Christi glaube. Und dann hat der Taxifahrer gesagt, Auferstehung? Nein, das glaube ich nicht, aber ich lasse mich gerne mal überraschen. Und genauso überrascht war hier Maria von Magdala. Sie begegnet Jesus dem Auferstandenen, oder im Grunde ist jetzt falsch gesagt, nicht sie begegnet Jesus dem Auferstandenen, sondern Jesus begegnet ihr. Habt ihr es hier gelesen? Er erschien ihr. Jesus ist ihr erschienen. Und ihr Lieben, hier ist schon ein ganz tiefes Geheimnis, wie sich ein Osterstau auflösen kann. Nämlich in der Begegnung mit Jesus Christus. Indem Jesus Christus mir neu erscheint, neu begegnet. Das kann Osterfurcht lösen und Osterfreude und Osterkraft geben. Und es schenkt ihr Hoffnung. Sie ging hin und verkündigte. Lasst uns das mal ganz neu festhalten. Erst die Begegnung mit Jesus löst deine Osterfurcht oder deinen Osterstau. Das Hören, Jesus lebt, reicht nicht unbedingt aus. Maria von Magdala hatte in dem leeren Grab, in diesem Jüngling, der da stand, im weißen langen Gewand, von ihm hatte sie die Botschaft gehört, Jesus lebt. Er ist nicht mehr hier. Aber da hatte sie nur Furcht und Entsetzen gepackt. Die Botschaft zu hören, Jesus lebt, hat ihr noch nicht die Osterfurcht genommen. Erst als Jesus Christus ihr erschienen war, als Auferstandener, dann kehrt Hoffnung ein und Osterfreude macht sich kund. Und Maria geht also hin und Markus beschreibt dann eben, wie es weitergeht mit dem nächsten Bild. Als diese hörten, also von Maria, die Jünger, dass er lebe und sei ihnen erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte sich Jesus in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über das Land gingen. Diese gingen hin und verkündigten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Von den Jüngern heißt es, Jesus lebt, aber sie glaubten es nicht. Und das Spielchen geht gerade so weiter. Nicht das, was Maria Magdalena selbst erlebt hat. Sie hat die Botschaft gehört, aber kam nicht weiter im Glauben. Und erst als Jesus ihr erschienen war, hatte sie die Hoffnung bekommen. Dann geht Maria hin zu den Jüngern und erzählt ihnen die Botschaft, aber das reicht den Jüngern nicht, sie glauben nicht. Da kommen die Emmaus-Jünger, denen Jesus auch erschienen ist, er hat sich ihnen offenbart, und reden mit den Jüngern und die Jünger glauben immer noch nicht. Bei allen Beteiligten ist es so, dass die Osterfurcht sich erst löst, wenn Jesus Christus ihnen erscheint oder ihnen begegnet. Und ich glaube, daran hat sich bis heute nichts geändert. Es bedarf dessen, dass Jesus Christus uns neu begegnet und sich uns offenbart oder auch zeigt. Wollen wir das mal so miteinander festhalten. Und dann lesen wir weiter in Vers 14. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen. Genau wieder dasselbe Prozedere. Sie hören die Botschaft, sie glauben nicht. Jesus offenbart sich ihnen. Er schimpfte über ihren Unglauben und über ihre Herzenshärte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Jesus hat sich offenbart der Maria, den Emmaus-Jüngern und dann den Elfen, den Aposteln. Wie gesagt, ohne Begegnung keine Osterfreude. Aber dann gibt Jesus noch ein klein wenig, geht's noch tiefer. Nicht nur die direkte Begegnung mit Jesus kann Osterfreude auslösen, sondern auch die indirekte Begegnung, das heißt über einen, der davon erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Aber wo liegt das Problem, dass das Hören der Botschaft uns nicht reicht, sondern dass Jesus sich direkt offenbaren muss, der Maria, den Emmaus-Jüngern und den 11 Aposteln? Warum reicht ihnen die Botschaft nicht? Und jetzt bin ich so froh, dass Jesus die Antwort gibt auf das Problem. Ihr lest hier vorne. Er schimpfte über ihren Unglauben, über ihre Herzenshärte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Also habt ihr das schon mal in Verbindung gebracht, dass an Ostern geschimpft wird? Und nicht von geringer Stelle aus. Jesus Christus, der Auferstandene, selbst schimpft. An Ostern wird geschimpft. Und zwar ganz gewaltig. Von höchster Stelle aus wird hier geschimpft. Ich weiß nicht, wenn wir Menschen oder wenn ich schimpfe, dann ist es mitunter kein gutes Zeichen für die Situation, in der ich bin. Vielleicht in der Familie mit den Kindern, oder es ist auch kein gutes Zeichen über mich vielleicht, wenn ich über die Maßen schimpfe. Ihr kennt es sicherlich auch. Aber wenn Jesus, der lebendige Sohn Gottes, der auferstanden ist, schimpft, ihr Lieben, dann muss es doch ein wichtiges Zeichen sein. Dann ist etwas ganz Ernsthaftes hier, das er anspricht und wo er den Finger in die Wunde legt, hier bei seinen Jüngern. Gott möchte sich mit seiner Realität, und die Realität ist, dass Jesus auferstanden ist. Gott möchte sich mit dieser Realität der Auferstehung Jesu Bahn verschaffen. Und Bahn verschaffen, wo hinein? Ihr Lieben, in dein Herz und in mein Herz. Und in das Herz der Jünger. In das Herz der Maria, in das Herz der Emmaus-Jünger, der 11 Apostel, in unser Herz. Zum Bollwerk unseres Herzens, zum Stauverkehr unseres Glaubens. Lebt nicht vorösterlich, ich habe den Tod besiegt, ich bin eure Hoffnung. Aber das müsst ihr neu in eurem Herzen aufnehmen. Ich weiß nicht, wie es um dein Glaubensherz bestellt ist. Das kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich glaube, was wir brauchen ist, ich habe jetzt heute Morgen die Flipchart nicht dabei, aber ihr könnt es vielleicht auch so, kriegt das hin, ihr euch einfach euer Herz vorstellen und macht in dieses Herz hinein mal wieder ein Fenster. Und lasst das Fenster nicht zu, sondern öffnet das Fenster. Öffnet mal wieder das Fenster eures Herzens. Für die Osterbotschaft, dass Jesus sagt, ich lebe und ich bin damit deine Hoffnung. Kriegen wir das so hin, in diesem Moment mal ganz persönlich unser Glaubensherz zu öffnen, dieses Fenster zu öffnen, dann möchte ich euch etwas mit euch teilen, was mir wichtig wurde, wenn ich mein Glaubensherz neu öffne. Ich will das, was mich niederdrückt in meinem Herzen, ich will nicht mehr, dass mich das bestimmt. Und ich will auch nicht darüber resignieren. Das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Sich nicht von dem, was mich niederdrückt, bestimmen zu lassen, sondern von Ostern her zu kommen und sagen, Herr, wenn du selbst den Tod überwunden hast und etwas Niederdrückenderes gibt es nicht für das Leben, dann kannst du auch das, was mich momentan niederdrückt, überwinden. Das ist meine Hoffnung. Du bist meine Hoffnung. Wenn ich mein Herzensfenster öffne, Herr, ich möchte dir neu begegnen und ich möchte es ermöglichen, dass du mir neu begegnen kannst. Durch dein geschriebenes Wort, durch ein gesprochenes Wort eines Bruders, einer Schwester, durch das, was ich von dir höre. Und mach du mein Herz immer wieder weich. Glaub bitte nicht, dass unser Herz automatisch immer weich ist, empfangsbereit ist für die Botschaft, für das, was Jesus, was Gottes Wort uns sagen will. Wir haben eher die Tendenz, unser Herz zuzumachen, manchmal noch zu verschließen und dann noch mehrere Vorhängeschlösser dran zu hängen. Herr, behalte, dass mein Herz weich bleibt. Herzenshärte verschließt, das liegt schon in dem Begriff, nicht? Wenn ein Herz hart wird, dann verschließt es, macht es zu. Wenn ein Muskel zumacht, ist nicht gut. Der muss gelockert werden. Lass dir neue Hoffnung geben. Der Lyriker Lothar Zenetti sagt über Ostern, Zitat, mir ist ein Stein vom Herzen genommen, meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden, wie er gesagt hat. Jesus lebt, er geht mir voraus, das gibt mir Hoffnung. Jesus geht mir voraus, das gibt mir Hoffnung. Verknüpft diese christliche, österliche Hoffnungsbotschaft mit dem, was dich niederdrückt und zurückhält und beschwert. Jesus geht voraus und möchte dich da mit hineinziehen an dieser Stelle. Und Zenetti hat weiter noch gedichtet, Menschen, die aus der Hoffnung leben, Jesu leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Hoffnung Jesu leben, sehen weiter. Die haben einen weiteren Horizont. Und er sagt aber auch, Menschen, die aus der Liebe Jesu leben, die sehen tiefer. Die sehen nicht nur weiter, sondern die sehen tiefer, weil sie aus der Liebe Jesu leben. Und Menschen, die aus dem Glauben an Jesus leben, sehen alles in einem anderen Licht. Wir können alles nochmal anders bewerten, nochmal anders einordnen. Das ist doch das, was so wunderbar ist, was wir an Christus haben, dass er unsere Hoffnung ist. Aber es gibt noch mehr, ein zweites Gedanke aus den Versen 15 und 16. Jesus Christus ist nicht nur unsere Hoffnung, sondern er ist auch unsere Erlösung. Jesus spricht zu ihnen, zu den Jüngern jetzt, denen er sich offenbart hat, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium allen Menschen. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Kleine Geschichte dazu, es war in den Schweizer Alpen, Soldaten hatten ein Biwak zu errichten, in 4000 Meter Höhe, so heißt es dort in dieser Nachricht, bei minus 30 Grad. Sie wollten sich ein Iglu bauen, um da geschützt zu sein. Und dann stellten sie sich aber folgende Frage, wir können hier zwar ein tolles Biwak bauen oder ein Iglu, aber wir müssen ja den Grund erforschen, auf dem wir stehen und auf dem wir hier in diesen Schneemassen überwintern oder übernachten wollen. Wie viel Schnee wird uns wohl tragen, der unter uns ist? Und dann nahmen sie eine Stahlrute, die wird sonst verwendet. Man kennt das immer, wenn nach Verschütteten im Schnee gesucht wird mit diesen großen Stahlruten. Und die Stahlrute ging in Schnee, 1, 2 Meter, 3 Meter, aber nicht wesentlich länger als 3 Meter. Dann ging sie ins Leere. Und dann wussten sie, sie hätten ihr Lager auf einem überhängenden Schneebrett gebaut. Jetzt kenne ich mich da nicht so aus in dieser alpinen Welt, in dieser Bergwelt. Aber wir wissen alle, ein überhängendes Schneebrett, wenn das sich löst, nicht auszumalen, was dann passiert. Schneebretter werden als Killer in Weiß bezeichnet oder der weiße Tod genannt. Und jedes Jahr kommen Menschen um durch den weißen Tod, durch Schneebretter, die sich einfach lösen. Und hätten die jetzt ihr Biwak auf einem überhängenden Schneebrett gebaut, dann hätte das Biwak total stabil und gut sein können. Aber wenn das Schneebrett sich gelöst hätte, wären sie verloren gewesen. Warum erzähle ich uns diese kleine Geschichte? Weil diese kleine Geschichte deutlich macht, dass wir Menschen überlegen müssen, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Wir brauchen immer wieder mal eine Standortbestimmung unseres Lebens, auch unseres Glaubenslebens. Er war für die Soldaten damals lebensrettend und der Lebensgefahr zu entkommen. Und in Jesus, haben wir es ja auch gesungen, haben wir diesen notwendigen Erlöser für ein irdisches, zerbrechliches Leben, das uns letztlich nicht tragen kann. Nicht tragen kann. Und Jesus gibt uns eine klare Standortbestimmung. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Standortbestimmung. Ich weiß nicht, ist vielleicht nicht so jedermanns Sache, auch nicht heute Morgen an Ostern. Ihr habt ja sicherlich nicht gedacht, jetzt heute Morgen Ostergottesdienst zu kommen und über eine Standortbestimmung eures Lebens nachzudenken. Ihr habt vielleicht schon eher über den Osterbraten nachgedacht, über die Ostereiersuche, über die Geschenke oder über die Reise, wo es noch hingeht. Aber eine Standortbestimmung unseres geistlichen Lebens, bitteschön, wenn ihr es so mitgebracht habt, dann freue ich mich, weil wir uns jetzt ein klein wenig damit beschäftigen wollen. Und ich möchte euch gleich sagen, auch wenn es nicht jedermanns Sache ist, Ostern verlangt dir etwas ab heute Morgen. An Ostern wird geschimpft, an Ostern wird etwas von dir verlangt. Und ich bin so froh, dass das Jesus Christus tut. Jesus Christus verlangt uns etwas ab als Auferstandener. Und ich möchte es euch mal mit dem nächsten Bild zeigen. Eine österliche kleine Standortbestimmung. Wo stehe ich oder wie stehe ich dazu, was Jesus Christus hier sagt? Vier Bereiche umfasst ja diese kurze Osterbotschaft Jesu. Die erste, wer da glaubt. Sei mal ganz ehrlich heute Morgen zu dir, kannst du das ankreuzen? Wer da glaubt. Ich mache es ein bisschen konkreter, damit es nicht so nebulös bleibt. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann ist das richtig und gut und schön. Aber das heißt im Grunde nur, dass du Jesus für wahr hältst. Aber es heißt noch lange nicht, dass du eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm lebst und dass du ihm begegnest und er dir begegnet. Wer da glaubt, ich glaube Jesus. Das heißt, ich vertraue Jesus. Nicht nur, ich halte es für wahr, dass es Jesus gibt, ich glaube an Gott. Kannst du das für dich ankreuzen? Dann freu dich, du bist ein gerettetes Kind Gottes. Dann freu dich neu daran und öffne die Herzensfenster weit, damit diese Botschaft hineinkommen kann in dein Leben. Österliche Standortbestimmung, wer getauft wird. Bist du schon auf den Namen Jesus Christus getauft? Ich staune, dass Jesus Christus die Taufe in Verbindung bringt mit Ostern. Viele Gemeinden früher haben an Ostern immer einen Taufgottesdienst gefeiert. Ich habe das auch schon in meiner früheren Gemeinde getan. Haben wir Ostersonntags immer Taufsonntag gefeiert. War am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ihr Lieben, die Taufe als Beerdigungsgeschehen, ich lasse mich untertaufen und ich stehe auf zu einem neuen Leben. Das passt so wunderbar zu Ostern, zu Karfreitag und Ostern. Kein Wunder haben die ersten Christen die Menschen gerne an Ostern getauft. Nicht? Das alte Leben ist vorbei, beerdigt, so wie Jesus gestorben ist. Und ihr steht auf in ein neues Leben. Seit Ostern lebt ihr wie Jesus Christus mit dem Herrn in eurem Leben. Bist du schon auf den Namen Jesu Christi getauft, so wie es die Bibel beschreibt? Wenn du das ankreuzt, dann freue dich ganz neu deiner Taufe und mach dein Herzensfenster neu auf und lass diesen Wind hineingehen und sagen, ja Herr, ich habe damals doch dein Wirken erfahren und ich danke dir, dass ich getauft bin, dass mich nochmal den Siegel gibt, dass ich mit dir lebe und ein Kind Gottes bin. Oder etwas genauer gefasst, wer da glaubt und getauft wird, kannst du das so ankreuzen. Spiegelt sich diese Reihenfolge so in deinem Leben? Erst glauben, und dann Taufe. Oder ist da was auf den Kopf gestellt oder anders gestellt? Jesus macht es ganz klar. Oder? Wenn das nicht deine Reihenfolge ist, ich möchte dich hier in der Osterzeit fragen, was hindert dich, dieses große Geschenk Gottes, deiner Glaubenstaufe, zu entgehen und sie nicht anzunehmen? Das kann man heute mal an Ostern festmachen. Bei der nächsten Taufe bin ich dabei. Und ihr Lieben, wir werden im Sommer noch eine Taufe haben. Aber das kann man heute schon mal festmachen. Wenn hier wieder eine Taufe stattfindet, bin ich dabei und lasse mich auf den Namen Jesu Christi taufen. Österliche Standortbestimmung, wer da glaubt und getauft wird. Und dann sagt Jesus noch ganz am Schluss, wer aber nicht glaubt. Glaubst du nicht oder noch nicht an Jesus als den Auferstandenen? Wenn du das jetzt heute Morgen hier ganz ehrlich für dich angekreuzt hast, dann würde ich meinen Hut ziehen, wenn ich einen auf hätte und Chapeau sagen. So ehrlich zu dir sein, heute Morgen, im Angesicht dessen, was als Osterbotschaft gerade an dich herangetragen wird. Du hast dein Kreuz gesetzt, du hast es angekreuzt. Ich möchte einfach zurufen, bleib bei diesem Mann Jesus Christus, der am Kreuz starb, dran. Ich hatte vor ein paar Monaten auf einer Hochzeit ein Gespräch mit jemandem, der nicht gläubig war, aber seine Frau ist gläubig, geht in die Gemeinde. Und er hat zu mir gesagt, Hans-Peter, Gott muss ich mir vorstellen, dann glaube ich an ihn. Ich fand es irgendwie gut. Eine klare Ansage, nicht? Und wisst ihr, was mein Gebet ist für diesen jungen Mann? Herr, stell dich ihm vor. Ich weiß nicht wie. Den Paulus hast du dich auch vorgestellt. Anderen hast du dich hier geoffenbart, bist ihnen erschienen. Stell dich diesem jungen Mann vor. Das ist das, was er braucht. Der Thomas hat es auch gebraucht. Er musste sehen, diese Nägelmale, und das musste er sehen. Gott lässt sich auf so ehrliche Dinge ein. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Werd Kontakt halten zu ihm. Ja, wie gesagt, Standortbestimmung nach dem Wort Gottes, wenn auch eine ganz kurze. Und sie verlangt uns einiges ab und fordert dich vielleicht auch jetzt heraus an dieser Stelle. Aber wisst ihr, was das Gute daran ist? Das Gute daran ist, dass keiner sagen muss, ich weiß nicht, wo ich stehe. Heute Morgen hat mir die Osterbotschaft klar aufgezeigt, dass ich wissen kann, wo ich geistlich stehe in diesen Fragen. Und keiner kann sagen, ich weiß nicht, was Jesus wichtig ist. Das gehört mit zu den ersten Botschaften seit der Auferstehung Jesu Christi. Keiner kann mir sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was Jesus wichtig ist. Doch, du weißt es seit heute Morgen, was Jesus Christus wichtig ist für dein Leben. Und noch etwas viel Wichtigeres darfst du spüren, dass du Jesus Christus wichtig bist. Dass du Jesus Christus wichtig bist und dass es gut mit dir meint. Der Osterstau löst sich dann auf, wenn ich mein Leben Jesus anvertrauen lerne und wenn ich ihm neu nachfolge in den Schritten, der für mein Glaubensleben wichtig hält. Und jetzt noch ein drittes und ein letztes. Jesus Christus lebt unsere Zuversicht. Da heißt es, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in Zungen reden, auf Kranke werden sie die Hände legen und so wird es besser mit ihnen werden. Ich möchte dazu einen theologischen Gedanken weitergeben und einen seelsorgerlichen Impuls setzen. Okay? Zuerst der theologische Gedanke. Was hier als Zeichen genannt wird, also böse Geister austreiben, in Zungen reden oder auf Krankenheilungen, auf Kranke werden sie Hände legen, es wird besser mit ihnen werden. Das sind alles Dinge, die wir in der Apostelgeschichte unter den ersten Christen finden. Menschen werden von okkulten Bindungen befreit. In anderen Sprachen zu beten ist etwas, was im Neuen Testament in der Urgemeinde ganz normal einfach dazugehört hat. Wir leben heute in einer Zeit, wo manche Gemeinderichtungen das, ich würde sagen, zu sehr überbetonen und andere dies vergessen. Ihr könnt selber überlegen, wo wir uns zuordnen, eher bei den Vergesser oder bei den Überbetoner. Das überlasse ich jetzt mal jedem Einzelnen an dieser Stelle. Aber es ist, in anderen Sprachen zu reden, ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die nicht für alle verpflichtend ist, weil der Geist selbst sie so gibt, wie er das möchte. Okay? Ich sage es ganz ehrlich, ich habe diese Gabe der Sprachenrede nicht, aber ich habe Freunde, die diese Gabe haben. Und diese Gabe der Sprachenrede, die hier genannt wird, ist entweder eine persönliche Glaubenserfrischung für dein Leben mit Jesus Christus oder kann zu einer Zurüstung für die Gemeinde werden, wenn es ausgelegt wird. Dann haben die anderen auch etwas davon. Meiner Meinung nach gibt es diese Gaben noch, auch in der heutigen Zeit. Und wir sollten auch dafür Sorge tragen, dass sie Raum gewinnen können, in der Ordnung, die die Bibel uns dazu gibt. Und dann gibt es eben auch das mit den Krankenheilungen. Und dazu haben wir hier ein Mandat Jesu. Und wir haben auch noch im Jakobusbrief eine schöne Stelle, wo es heißt, wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Ältesten rufen, dass sie über ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Es wird besser mit ihm werden. Jetzt seid ihr sicherlich heute Morgen nicht hierher gekommen und habt gedacht, bei der Osterbotschaft werde ich mit Krankheit oder Krankheitsbotschaft oder vielleicht auch mit meiner eigenen Krankheit konfrontiert. Aber in diesem Bibeltext kommt es so vor. Dahin jetzt noch der seelsorgerliche Impuls dazu. Wisst ihr, wenn ich um meine Standortbestimmung weiß, ich stehe im Glauben, ich kenne meinen Herrn und Heiland, ich habe mich auf seinen Namen hin taufen lassen und ich weiß, dass er meine Hoffnung ist und dass er mein Erlöser ist, aber dann weiß ich trotzdem, dass ich dadurch nicht befreit bin oder immun bin gegen Krankheit, Leid und Not auf dieser Erde. Und das wissen wir alle auch oder spüren wir alle auch und erleben wir alle auch. Krankheit, Not und Leid bleibt keinem erspart. Mich hat schon, als ich jung Pastor war, ich sage es immer wieder gerne, als ich noch ganz jung Pastor war, kam ein älterer Bruder zu mir und hat gesagt, Hans-Peter, eins kannst du dir merken, unter jedem Dach ein Ach. Und meine Erfahrung über die Jahre, muss ich sagen, stimmt, es ist so. Unter jedem Dach ein Ach. Also wenn uns Krankheit, Not und Leid nicht erspart bleibt, ihr Lieben, frage ich mich aber, warum ersparen wir uns die Hilfe Jesu, die uns zugesagt ist? Auf Kranke werden die Jünger die Hände legen, es wird mit ihnen besser werden. Jakobus, wer krank ist, der rufe die Ältesten zu sich, dass sie über ihn beten und der Herr wird den Kranken aufrichten. Warum ersparen wir uns die Hilfe Jesu, wenn uns doch Krankheit, Not und Leid nicht erspart bleibt auf dieser Welt? Ich möchte euch mal, ich habe mal etwas zusammengefasst, aus meinen Erfahrungen heraus, eine Palette von Gebetserfahrungen, wenn für und über Kranke gebetet wird. Ich könnte jetzt zu jeder Aussage hier, könnte ich euch Namen und Erlebnisse dazu weitergeben. Aus Zeitgründen mache ich es jetzt nicht, aber wir können gerne mal darüber ins Gespräch kommen. Aber wie Gott auf unser Gebet des Glaubens antwortet, kann unterschiedlich aussehen. Bei einem kommt die Krankheit zum Stillstand. Einem anderen schenkt er Kräfte zur Genesung und wieder ein anderer erfährt direkte Heilung. Anderen bleibt die erhoffte Genesung oder Heilung versagt. Auch sie wird Gott aufrichten und ihnen die Kraft schenken, mit ihrer Krankheit zu leben. Oder er gibt ihnen Mut, das bevorstehende Sterben aus seiner Hand zu nehmen, in der sie auf der letzten Wegstrecke hin zur Herrlichkeit Gottes geborgen sind. Das ist so eine Palette von Gebetserfahrungen, die ich so unterschreiben könnte. Für Kranke beten, über ihnen beten. Wir haben nicht auf alles eine Antwort, auch nicht als Beter. Und wir wissen oft nicht, warum Gott dem einen eine Krankheit lässt oder zumutet, einen anderen gesund macht oder den anderen früher als gedacht zu sich nimmt in seine Herrlichkeit. Wir wissen oft vieles nicht und können nicht in die Karten, in den Ratschluss Gottes schauen. Aber wir sehen, dass wir Christen, und das sehe ich auch, dass wir Christen oft unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und das finde ich schade. Und deshalb möchte ich das hier so weitergeben. Lasst uns von Ostern her kommen, nicht, auch was das hier anbelangt, unter unseren Möglichkeiten bleiben. Es gibt nicht nur eine Lebensqualitätsverbesserung, was die Ewigkeit bei Gott anbelangt. Es kann auch eine Lebensqualitätsverbesserung geben hier auf Erden, was deine Krankheit, deine Noten, dein Leiden anbelangt. Der Herr wird dich in irgendeiner Form aufrichten. Hier habt ihr die ganze Palette der Möglichkeiten. Lasst uns von Ostern her kommen und ich möchte schließen mit einem Zitat von C.S. Lewis, der hat gesagt, wer Jesus glaubt, ist, in Klammer seit Ostern, vor Wundern nicht geschützt. Willst du geschützt sein vor Wundern, dann glaub nicht an Jesus. Aber das hilft in deinem Leben auch nicht weiter und schon gar nicht über das Leben hinaus. Also wer Jesus glaubt, ihr Lieben, ist vor Wundern nicht geschützt. Das ist nochmal eine tolle Botschaft für Ostern. Und Jesus Christus lebt und deshalb ist er unsere Hoffnung. Da machen wir ein dickes Kreuz. Er ist deine und meine, unsere Erlösung, ein dickes Kreuz. Und er ist in den Nöten unseres Alltags die Zuversicht schlechthin. Und auch da wollen wir ein dickes Kreuz machen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen wirklich ein wahrlich gesegnetes Osterfest. Und ich hoffe, dass die Predigt heute Morgen klein wenig dazu beigetragen hat, dass sich der Osterstau, wenn er da ist, der geistliche Osterstau, gelöst hat. Und ich möchte euch jetzt bitten, wir hören jetzt ein schönes Vortragslied, Jesus Christus, meine Hoffnung, von der Astrid und von Matthias. Macht während dem Lied eure Herzensfenster weit auf, damit Gott euch neu berühren und begegnen kann und sprecht mit ihm über das, was euch bewegt. Gott segne euch. Amen.